Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendatentrends 2024. Heute diskutieren der Journalist und Berater Frank Puscher mit Hartmut Ulrich, CEO der BVA Bike Media, und Simon Kaiser, YouTube-Creator und Geschäftsführer bei Kleinaber, darüber, welche Chancen und Herausforderungen der Einsatz von KI in der Erstellung von Text- und Videoinhalten mit sich bringt. Viel Spaß beim Zuhören.
Schön, dass ihr alle da seid. Ihr seht mich jetzt auch zum ersten Mal heute früh, Hartmut und Simon. Ich habe totale Panik gehabt gerade. Ich musste gerade noch einen Newsletter fertig machen. Ich werde mir gerade auch gleich meinen Hintergrund etwas blurren, aber ich glaube, es ist nicht so entscheidend für das, was wir heute vorhaben. Schön, dass ihr alle da seid. Es werden immer mehr. Die Leute haben sich ihr Mittagessen geholt und lauschen jetzt unseren Ergüssen zum Thema künstliche Intelligenz. Wenn ihr euch noch nicht so wahnsinnig auf dieses konkrete Panel vorbereitet habt, dann sage ich euch, wen wir am Start haben. Und das gibt in der Dreierkombination mit mir selbst, der ich nicht nur Moderator bin an der Stelle, sondern vielleicht auch ein bisschen was beitragen kann, eine, glaube ich, sehr runde Kombination. Ich fange dem Alter nach an, dann müsste ich mit mir anfangen. Ich fange mit Simon an. Simon Kaiser ist YouTuber und hat seine eigene Agentur zusammen mit seiner Frau. Ist deine Frau, ne, Hanna?
Ja.
Ja. Die haben sich darauf spezialisiert, sich genauer auch die Mechaniken von YouTube anzugucken, zu gucken, wie das funktioniert und Unternehmen dabei zu helfen, dort erfolgreicher zu sein. Wir haben gerade zusammen ein größeres Datenstück gemacht, fand ich total spannend. 33% aller Contents auf YouTube sind inzwischen Shorts. Und Simon ist der Meinung, es wird immer noch von vielen stiefmütterlich behandelt, was auf gar keinen Fall so sein darf. Aber auch für den langformatigen Content ist YouTube wichtig. Das nur als Rahmenbedingung. Aber spannend ist natürlich die Frage, wie verändert sich denn die Content-Produktion durch Generative AI? Das geht nicht nur um die Erzeugung von Inhalten, sondern es geht natürlich auch darum, rauszufinden, was gibt es da draußen an Inhalten? Gibt es Lücken, die man füllen kann mit eigenen Themen? Auch da ist, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, es nennt sich Generative AI, spielt aber doch in diesem analytischen Teil eine Rolle, weil die Large Language Models Sprache gut verstehen und deswegen Videos auch gut verstehen und deswegen auch ein bisschen besser wissen, was es da an Inhalten schon gibt. Simon, schön, dass du da bist. Hartmut, ich weiß nicht, welcher von uns beiden der Ältere ist, aber ich gehe mal von mir aus. Hartmut fühlte sich beim Pitch zuerst mal ganz klein bisschen überfahren, als ich ihn angeschrieben habe, weil er gesagt hat, wieso, was soll ich denn jetzt hier im Bereich Werbung und große Agenturen und Generative AI? Aber ich habe ihn deswegen eingeladen, weil wir beide zusammen vor drei Wochen ein Seminar zusammen beziehungsweise einen Teil einer großen Veranstaltung gemacht haben in der Fahrradbranche. Hartmut berät vor allem Unternehmen, genau, aus der Fahrradbranche, da ist es. Und wir beide haben uns so intensiv auf der Bühne auseinandergesetzt mit diesem Thema. Wir haben uns überhaupt nicht gebettelt, sondern wir waren beide so euphorisch, dass hinterher Teilnehmer zu uns gekommen sind und gesagt haben, Leute, bisher habe ich immer dieses Thema KI total skeptisch gesehen. Jetzt gucke ich mir es nochmal an. Nach dem, was ihr hier erzählt habt, ihr klangt so dynamisch und nicht euphorisch überzeugt, sondern trotz kritischer Betrachtung immer noch überzeugt. Und das ist dann wieder in der Euphorie umgeschlagen. Und das Spannende ist vielleicht für diejenigen von euch, die nicht Fahrrad fahren oder sich mit der Branche nicht so wahnsinnig auseinandersetzen, unter uns gesprochen haben, und das ist eine der lahmsten Branchen überhaupt, was das Annehmen von digitalen Trends angeht. Nicht was das Thema Fahrradfahren angeht, sondern im ganzen Bereich Marketing. Ich schreibe, glaube ich, seit 20 Jahren Artikel für die Velobis, für unseren gemeinsamen auch Auftraggeber über, wie funktionieren bessere Websites, wie mache ich besseres Fahrradmarketing. Und es geht nicht so wahnsinnig schnell und dynamisch voran. Und daraus resultiert, das ist im Grunde letzten Endes auch Hartmuts Pitch so ein bisschen, wenn wir heute so ein System wie Generative AI angucken und wenn wir die Möglichkeiten betrachten, dann stellen wir fest, wir können auf einmal Dinge tun, für die uns vielleicht vorher die Kapazitäten fehlten. Und das ist so ein großes Problem im ganzen Mittelstand oder im ganzen Bereich kleine Unternehmen und speziell auch in der Fahrradbranche. Nämlich, ich würde ja vielleicht gerne, ich finde es ja eine spannende Idee, aber wie mache ich es denn? Wie gehe ich denn daran? Ich habe gar nicht so viele Leute, um alle Kanäle zu bespielen. Also insofern ist das, glaube ich, das, wo wir heute stehen, nämlich bei der Frage, was mache ich eigentlich wirklich mit dem Zeug? Ich glaube, wir haben alle wahrgenommen, dass es wahnsinnig viel da draußen gibt, dass es in Teilen unheimlich leistungsfähig ist, in Teilen aber auch nicht. Und die Frage ist nun, wie gehe ich da weiter vor? Wie setze ich es ein? Wie baue ich meine Prozesse um? An welcher Stelle komme ich an meine Grenzen und brauche Hilfe von anderen Leuten, die sich mit dem Thema den ganzen Tag lang auseinandersetzen? Meine Perspektive ist jetzt noch eine dritte. Ich bin ja Verlagsmitarbeiter. Ich bin Redakteur bzw. stellvertretender Chefredakteur eines Mediums. Und wir gucken uns natürlich sehr genau an, wie gehen denn die Verlage, also die professionellen Content-Anbieter, mit der Herausforderung KI um. Die hat ja zwei Seiten für uns. Nämlich das eine ist, jawohl, wir können Effizienzen heben im Bereich Produktion oder wir können auch neue Formate ausprobieren. Kommen wir gleich noch zu im Laufe der Stunde. Auf der anderen Seite haben wir aber die Situation, und das habt ihr vielleicht gestern oder vorgestern in den Nachrichten gelesen, es gibt eine große Klage europäischer Verlage gegen Google, wo es um Wettbewerbsverzerrung geht. Und diese Wettbewerbsverzerrung findet im Moment einen neuen Höhepunkt, nämlich dann, wenn Googles KI, jetzt im Moment Gemini, früher Bard, auf einmal Inhalte ausspielt, die von Inhalteanbietern wie uns kommen und die so gut aufbereitet sind, dass die User gar nicht mehr sich durchklicken. Die kommen gar nicht mehr zu uns auf die Website, die gucken sich keine Werbung mehr an, von der wir leben. Die schließen auch keine Abos ab, weil sie sagen, das, was mir mein Chatbot hier liefert, reicht mir eigentlich an Informationen. Und wir gehen jetzt, alle Verlage, angeführt natürlich von den Großen, die auch wirklich so ein Schwergewicht haben, dass sie mit Google überhaupt an einen Tisch kommen, um mit ihnen zu sprechen, wie eine New York Times zum Beispiel, die hat OpenAI verklagt, oder wie bei uns Axel Springer, der mit zu dem Konsortium gehört, die gestern die Klage gegen Google eingereicht haben, die dann sagen, ja, dann müsst ihr uns halt für die Inhalte bezahlen, wenn ihr sie benutzen wollt für eure Modelle. So, das ist so der Rahmen und das Setup. Wir sind aber total fröhlich und frei und offen, uns allen euren Fragen zu widmen, wo wir sie vielleicht beantworten können. Vielleicht gehört auch das noch in der Anmoderation zu einem Panel zu Generative AI. Wir alle drei finden uns gegenseitig sympathisch, weil wir alle zwar Tech-Nerds sind, wir finden diese Entwicklung unheimlich spannend, wir sind uns aber gleichzeitig dessen bewusst, dass während wir hier sprechen, sich schon wieder die Dinge verändern. Das heißt, wir sind ziemlich humble unterwegs. Wir erzählen sozusagen das, was wir bisher gelernt haben oder gesehen haben oder gelesen haben, aber die Dinge sind permanent im Fluss. Es gibt da draußen wahrscheinlich niemand, der wirklich verstanden hat, wie es funktioniert. Ein Beispiel, das finde ich anekdotisch sehr schön, aber weil es gerade aus dieser Woche ist. Sundar Pichai hat gestern seinen Mitarbeitern, das ist Sundar Pichai, der Chef von Google, hat gestern seinen Mitarbeitern eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, wir haben es verkackt. Nicht ganz wörtlich übersetzt, aber so ähnlich. Weil Gemini, habt ihr vielleicht mitgekriegt, Anfang der Woche natürlich wieder von bösartigen Menschen dazu gebracht wurde, zu halluzinieren. Und in dem Fall ging es dann um Bilder, die von Menschen aus dem zweiten deutschen Soldaten aus dem zweiten Weltkrieg, die darstellen sollten. Und da waren asiatische und dunkelhäutige Menschen zu sehen. Und das ist nicht lustig. Aber aus KI-Aspekten oder Betrachtungsgesichtspunkten halt doch. Naja, das, was wir übers Jahr hinweg immer wieder erlebt haben, dass die KI, wenn man sie richtig promptet oder wenn man sie so promptet, wie man weiß, dass sie trainiert ist, dann tut sie das, was man will. Und wenn man ihr random Prompts reinhaut, dann sollte man gefälligst nochmal drauf gucken, was da rauskommt. Das Gleiche haben wir bei OpenAI Sora erlebt letzte Woche bei der Videomaschine von OpenAI. Die haben ja bewusst, ganz entgegen ihrer Strategie bei ChatGPT, hat OpenAI Sora in einer in einer Closed Alpha veröffentlicht. Das heißt also in einer geschlossenen Benutzergruppe, eingeladene Agenturen und Kreative waren das, um eben nicht sich den großen Anfeindungen von außen auszusetzen. Was aber passiert ist, ist, dass diese geschlossene Benutzergruppe sich nicht allzu geschlossen geriert hat. Die haben fröhlich auf X und sonst wo gepostet, was alles Zora kaputt macht. Und wenn ihr mal euch den Spaß machen wollt, dann guckt doch mal auf X nach Zora, nach dem, also Sora, nach dem Suchbegriff oder nach dem Hashtag. Da findet ihr aberwitzige, schlechte Videos. Es ist echt Wahnsinn. Und die 5, 6 Videos, die OpenAI selber gepostet hat in der Werbung, die waren super. Wo alle gedacht haben, wow. Also wenn eine Videomaschine sowas schon kann, dann wird's dünn für die Videoproduzenten. Wenn man jetzt den Rest sieht, dann bleibt noch Luft. So, starten wir ins Thema. Ich würde mal anfangen, wieder mit Simon. Einfach mal, wenn du diese YouTube-Landschaft dir anguckst. Wir haben wahnsinnig viel schon KI-generierte Inhalte, die da unterwegs sind. Noch mehr fällt es auf Instagram, aber vielleicht bleiben wir mal bei YouTube an der Stelle. Was wird sich da verändern? Hat es negative Konsequenzen auf YouTube, mal noch nicht auf die Producer, sondern auf System YouTube? Oder wird es YouTube sogar insgesamt besser machen?
Das ist eine fantastische Frage. Am Ende macht es ja immer das, was der Mensch will, ne? Also die Nutzer entscheiden ja, die Nutzerinnen entscheiden, was geschaut wird und was dann am Ende im Algorithmus auch bevorzugt wird. Ich glaube, wenn wir über generative AI sprechen und über den Impact, den es für Content-Produzentinnen und Produzenten hat und auf die Plattform und so weiter, dann kann man das eigentlich runterbrechen auf verschiedene Ebenen. Also wir haben natürlich so die sichtbarste für uns, also für die breite Masse, das sind dann irgendwie KI-Influencer, ne, wie diese spanische Agentur, die dann irgendwie Influencer quasi komplett, also zumindest laut PR, komplett KI-generiert irgendwie erstellen lassen. Das ist natürlich so die shiny, extreme Variante, ne? Und dann kommt Sora und dann sagt man, oh, und jetzt, ne, als nächstes macht das irgendwie Talking-Head-Videos quasi obsolet. Und das wird sicherlich irgendwann mal passieren können, aber ich glaube, viel fundamentaler ist der Impact eigentlich in den Ebenen darunter, also zum Beispiel bei Accessibility. Na, wenn wir uns angucken, wie viel einfacher es jetzt geworden ist, in vielen Sprachen Inhalte zu veröffentlichen. Das ist ja so die einfachste Form der Accessibility. Also ich habe das Glück, in einem Land sozusagen aufgewachsen zu sein, das einen ganz guten Bildungsstandard hat, habe eine zweite Sprache gelernt mit Englisch und bin dadurch, öffnet sich mir ein ziemlich großer Teil der Content-Welt irgendwie da draußen. Aber es gibt dann viele, viele Länder, viele, viele Menschen, die irgendwie nicht diesen Zugang zu Wissen, zu Informationen in mehreren Sprachen und eben vor allem auch dann in irgendwie der Hauptsprache des Internets sozusagen Englisch haben. Und da haben wir natürlich jetzt eine riesige Chance, also sowohl für die Content-Creator, aber auch halt für die Konsumentinnen, Zugänge zu Inhalten zu finden, die vorher für uns verschlossen waren. Und ich glaube, das zum Beispiel etwas, das wahnsinnig stark ist. Das Gleiche, ne, wenn man jetzt irgendwie überlegt, dass man theoretisch sicherlich ohne Probleme einen kleinen animierte Figur mit Gebärdensprache in jedem Video einblenden kann, ohne Probleme, ohne Kosten, ohne, ne, irgendwie jetzt zusätzlichen großen Aufwand perspektivisch, dann, ne, erschließt man sich damit auch wieder sowohl neue Zielgruppen auf der Creator-Perspektive oder eben halt auch neue Inhalte auf der Nutzerinnen-Perspektive. Und das ist zum Beispiel ein Teil, also mit Multilanguage Audio, gibt ja einige Creator, auch in Deutschland, die das schon nutzen und die darüber sich eben neue Länder, neue Märkte, neue Sprachen erschließen. Und dann geht es natürlich auch ganz viel um den Bereich, wo KI uns assistiert. Also wo sie uns nicht ersetzt, wo nicht die große Angst sozusagen da sein muss, dass wir jetzt überflüssig werden, sondern dass wir weniger Scheiß machen müssen, weniger von der langweiligen Fleißarbeit. Ne? Also du hast Daten und Datenauswertung angesprochen, macht halt niemandem Spaß, Excel-Tabellen zu pflegen. Oder, ne, irgendwie sich durch das Backend von YouTube zu klicken und für jedes Video einzeln in einem bestimmten Zeitraum irgendwie Daten runterzuladen, um die dann in einem Google-Sheet zusammenzuschmeißen. Und so, na, es ist halt einfach netter, wenn man das irgendwie vereinfacht machen kann. Und von daher glaube ich, ne, also wenn wir über die Möglichkeiten von generativer KI sprechen, dann geht es zumindest für den Impact, den es für uns hat, jetzt weniger darum, was ChatGPT oder Midjourney oder Sora und so weiter jetzt in diesem Moment können, sondern mehr, was es uns perspektivisch befähigt. Und ich glaube, am Ende, also ich bin aber auch jetzt halt harter Optimist. Also ich sehe ein Glas tendenziell immer dreiviertel voll. Von daher gehe ich davon aus, dass es erstmal einen sehr positiven Impact haben kann, weil eben diese Accessibility-Themen wirklich riesig groß sind. Auf der anderen Seite haben wir, ne, eben wie du es bei den Verlagen angesprochen hast, das betrifft Content Creator natürlich ganz genauso, ne, eine Frage von, wie werden unsere Inhalte eigentlich genutzt? Werden wir dafür eigentlich noch fair entlohnt? Auf der anderen Seite sind wir halt auch, und das haben wir vielleicht dann als Creator einem Verlag voraus, wir sind halt auch schneller in der Anpassung. Wir müssen nicht, ne, irgendwie Tausende von Mitarbeitenden mitnehmen und, ne, dann irgendwie unterschiedliche komplizierte Prozesse als Konzern durchmachen, sondern wenn wir merken, dass eine bestimmte Nische, eine bestimmte Lücke, die wir im Moment mit Content füllen, daneben plötzlich überschwemmt wird mit KI-Content und niemand interessiert es, dann machen wir etwas anderes.
Da muss ich aber ganz kurz mal einmal einhaken, weil du gesagt hast, das Thema Kreieren von Content wird vielfältiger und da können uns die Tools helfen. Aber entscheidend für das System YouTube ist natürlich, wer sieht denn das Ganze überhaupt? Also die Sichtbarkeit innerhalb der Plattform. Und wenn da Tausende von Creator nicht nur ein Video machen, sondern jeder macht 500 Videos, weil die KI ihm dabei hilft, dann wird auch die Aufmerksamkeit pro Video, geringer. Verändert es die Struktur des Ganzen?
Das ist ja nicht ganz richtig, weil sich die Aufmerksamkeit ja nicht gleichmäßig über alle Videos verteilt. Also das geht ja davon, also ne, wenn du sagst, es hat sozusagen das Angebot etwas mit der Verteilung der Nachfrage zu tun, dafür gibt es ja Algorithmen. Also wenn die Startseite tatsächlich random sozusagen generiert wäre, und nur jedes Mal, wenn ich YouTube aufmache, sehe ich halt zufällig andere Inhalte, dann hast du total recht. Aber genau daran arbeitet YouTube ja seit, und letztendlich jede andere Social-Plattform auch, seit jeher, weil genau dieses Problem existiert ja auch schon jetzt. Also auch ohne KI haben wir Unmengen an Videos und unfassbar viele dieser Videos bleiben ohne Aufrufe oder ne, ohne Interaktion, ohne Watchtime. Und das ist auch jetzt schon der Fall. Das wird mit KI natürlich noch stärker. Also der Friedhof wird größer an Videos, die keinerlei Beachtung finden. Und sicher wird es, ne, einzelne Nischen geben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Creatorin in einer Nische bin, ich analysiere irgendwie das Verhalten von Bienenvölkern und habe da eine treue Fangemeinde von 56 anderen Imkerinnen und Imkern, die sich irgendwie auch dafür interessieren. Und jetzt kommt jemand und spammt in dieser Nische hart irgendwie KI-Content rein, der aber inhaltlich stark gemacht ist. Ne? Also der irgendwie vielleicht noch mehr Expertise hat sogar als ich, weil er halt das allem Internet und allem Wissen der Menschheit sozusagen schöpft, dann kann mir das natürlich jetzt in dieser ganz kleinen, konkreten Situation irgendwie den Markt streitig machen, aber Menschen gucken halt gerne Menschen zu und hören gerne menschliche Geschichten. Von daher ist da, glaube ich, noch eine Hoffnung.
Aber der KI-assistierte Mensch, also Entschuldigung, ich weine nicht wegen Simons Kommentar, ich musste gerade husten. Der Aspekt, den du beschreibst, ist total spannend, weil bei uns im Journalismus, wir haben eine ganze Reihe von Leuten gesehen, die da draußen richtig gute Sachen machen, weil sie einfach mehr Recherchequellen an den Start bringen, weil sie möglicherweise ihre eigene Position hinterfragen und challengen lassen durch die KI. Und deswegen unterm Strich dann ein richtig guter Artikel oder ein gutes Video dabei rauskommt. Und letzten Endes entsteht dann die Qualität im Auge des Betrachters, ne? Also der User entscheidet, belohnt und der Algorithmus wird diese Signale wahrnehmen. Hartmut, zu dir. Lass uns mal ganz kurz die letzten 2 Wochen Revue passieren lassen. Wir haben damals gesagt, in 2 Wochen wird die Welt eine andere sein. Wie hast denn du jetzt die letzten 2 Wochen empfunden? Wie hast du diesen Streit um Gemini, der jetzt tatsächlich möglicherweise sogar politische Konsequenzen haben kann in den USA, wie ich gestern gelesen habe, das Erscheinen von Sora, wie hast du das wahrgenommen?
Es ist ein relativ großes, verdammt, es ist ein relativ großes Durcheinander, in meiner Wahrnehmung, weil natürlich sehr sichtbar wird, wie schnell die Firmen ihre Modelle entwickeln, aber man erkennt gleichzeitig, wie hart der Wettbewerb ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel darauf gucke, was einzelne Firmen als PR-Meldungen raushauen und was dann die überprüfbare Wirklichkeit ist, wenn man die Modelle tatsächlich mal anguckt, dann klafft es doch relativ weit auseinander. Das ist mal die eine Geschichte. Und es gibt ja immer diese Metaebene mit Bildrechten, mit rechtlicher Rahmensituation, mit dem European AI Act. Das heißt, welches Unternehmen aus welchem Land spielt, welche Version in welchem Land wie zu aus. Das heißt, in Europa sind wir dadurch, dass wir relativ weit vorne mit der Regulierung sind, nicht mit der Technik. Das führt schon dazu, dass du in Europa weniger siehst, als Amerikaner oder Asiaten vielleicht sehen können. Und das ist das, was ich mit relativem Durcheinander meine. Man erkennt auch zum Beispiel darin, dass Microsoft sich jetzt an Mistral beteiligt hat, das heißt einem französischen KI-Unternehmen, das ein eigenes LLM in Frankreich entwickelt, und zwar von den Leistungsdaten, die man beobachten kann, ein relativ gutes und konkurrenzfähig ist. man erkennt daran, dass auch ein Konzern wie Microsoft argwöhnisch oder ängstlich darauf achtet, dass sie überall ihre, ja, ich sag mal, Eisen im Feuer behalten. Es kann nicht nur OpenAI sein, auch wenn OpenAI von Microsoft ein Investment von mehr als 10 Milliarden US-Dollar bekommen hat. Mistral bekommt deutlich weniger, aber die wollen mitspielen. Und das ist also völlig offen, wo das hingeht. Das Zweite, was ich mitgenommen habe aus den letzten zwei Wochen, ist ein anderer Blick auf Sora, als viele das vielleicht auf den ersten Blick wahrnehmen. Es geht erstmal gar nicht so sehr um die Frage, dass hier laufende Bilder entstehen. Das Spannende oder viel spannendere, wenn man genau hinguckt, ist, dass OpenAI beziehungsweise das LLM, was dahinter liegt, beginnt, Physik zu verstehen. Das Spannende an Video ist ja, dass für Bilder, die logisch richtig sind, ein Verständnis der Welt, der dreidimensionalen Welt und von Objekten in dieser Welt notwendig ist, die weit über das hinausgehen, was das reine KI-Training von Bildern, das man bisher kannte, beherrscht haben. Das heißt, entsteht etwas, und da bin ich mir nicht so sicher, wie weit das tatsächlich ist. Da beginnt etwas, wo wir auf dem Weg zu einer echten Intelligenz sind, dass diese Modelle verstehen, die Welt zu verstehen, also nicht nur Bilder von der Welt haben, sondern ein Weltbild entwickeln. Das ist ein sehr fundamentaler Unterschied. Und das finde ich hochgradig spannend, was da passiert. Das sind für mich jetzt so zwei der wesentlichen Entwicklungen. Ich hätte noch einen Tipp für die Zuschauerinnen. Es gibt auf Arte gerade einen wunderbaren Film, der etwa 1,5 Stunden geht, über die Entwicklung des letzten Jahres in künstlicher Intelligenz aus der Sicht ein bisschen des deutschen Unternehmens. Also da wird Jonas, wie heißt er, Andolis, der Gründer von, wie heißt das deutsche Unternehmen?
Aleph Alpha
geschildert, und zwar im Rahmen mit der Entwicklung, die weltweit passiert. Also wird so ein bisschen geschildert, welche Netzwerke da wie miteinander reden, wie viel Geld da in dem Markt drin steckt und wie Androlis kämpft als kleines Unternehmen mit nur 500 Millionen Förderung in Europa gegen die Monsterunternehmen aus USA oder China. Und der Blick, der da entwickelt wird, zeichnet eigentlich sehr viel von der Entwicklung, die man beobachten kann, wenn man auch genauer hinguckt.
Moment. Ich wollte euch den Link posten und natürlich lief das Video sofort los.
Ah ja, wir sehen es nicht.
Nee, wir sollen es auch nachher angucken. Hochspannendes Thema auf jeden Fall. Also gerade, wozu führt denn das? Lass uns mal auf dieser hohen Metaebene bleiben, dann widmen wir uns auch gleich mal kurz der ersten Zuschauerfrage. Wozu führt denn das, dieser intensive Wettbewerb? Ist das gut für uns? Also jetzt mal jenseits der Standortfrage, aber für uns als Content Creator, ist es gut für uns oder ist im Grunde nur eine neue Welle von 2020, wo wir uns in neue Abhängigkeiten zu Großunternehmen begeben? Also ich denke jetzt gerade mal an sowas wie Microsoft Copilot. Wenn du anfängst, dieses System zu trainieren und damit tagtäglich arbeitest, dann kommst du irgendwann davon auch nicht mehr weg.
Also das Wesen der Wirklichkeit besteht ja darin, dass utopische und dystopische, also positive und negative Wahrheiten gleichzeitig möglich sind. Und je nachdem, wie du es sehen möchtest, ist das, was wir gerade erleben, eine große Bedrohung und eine Wahnsinnschance. Also natürlich spielen wir aus totaler Begeisterung mit jedem Tool, aber es ist auch völlig unmöglich, den Überblick zu verhalten, weil es viel mehr Tools gibt und entstehen. Selbst die reine Orientierung ist schon unmöglich, als du ausprobieren kannst. Das heißt, du musst dich sehr stark fokussieren auf deine Ziele. Du musst eingrenzen, was du dir antust und was eben nicht. Und man muss sich auch in der Anwendung, gerade als Fachverlag, sehr darüber im Klaren sein, dass solange viele Kernfragen, wie zum Beispiel Urheberrechtsfragen, ungeklärt sind, du dich halt gewaltig in die Nesseln setzen kannst. Also ich sage nur Burda und das Nudelheft von Lisa. Das hat den CEO von Burda den Kopf gekostet, weil er da zu forsch nach vorne geprescht ist. Da kannst du fundamentale Fehler machen, aber du kannst natürlich auch sehr profitieren davon, was passiert.
Wollen wir ganz kurz die Zuschauer an der Stelle mal aufklären. Also vielleicht drei Sachen. Also erstens mal, wir haben viel über Zora gesprochen. Das mag ja den einen oder anderen geben da draußen, der davon nichts mitgekriegt hat. Zora, S-O-R-R, eine Videomaschine von OpenAI. Googles einfach und lest ein bisschen dazu nach. Es geht eben darum, aus Textprompts Videos zu erstellen, also die nächste Iterationsstufe. Zweitens, Thema Boda. Das war eine Publikation letztes Jahr im März, April. Es geht um ein Rezeptheft und wir Verlagsprofis wissen, dass Rezepthefte ohnehin schon automatisch aus Datenbanken gespeist werden. Also insofern war es keine große Überraschung, dass das mit KI gemacht wurde. Das Problem war nur, dass sie es nirgends gekennzeichnet haben. Und das war auch das Problem hinterher in der Kommunikation. Die Verlagsleute haben dann gesagt, ja, das wird doch schon immer maschinengeneriert und Hauptsache das Rezept stimmt. Und da auf einmal ist dann die Öffentlichkeit hellhörig geworden und hat gesagt, nee, wir wollen eigentlich schon wissen auch, woher das kommt, was ihr da tut. Hartmann?
An der Stelle ist es vielleicht sehr hilfreich, wenn wir mal kurz auf die Frage gucken, was ist eigentlich Content? Das heißt, über welchen Content sprechen wir? Ich glaube, dass es sehr wesentlich in der Diskussion von der Anwendung von KI ist, sich vorher darauf zu verständigen, über welche Art von Content wir eigentlich sprechen. Ich gebe hier mal so drei Felder. Ein Feld nenne ich jetzt mal Light Contents. Da geht es um Snippets, da geht es um Social Media Posts, da geht es um, von mir ist auch Clickbaiting Content, den ich schnell einfach mit mittelmäßiger Qualität erstellen kann. Wenn ich das SEO-mäßig gut mache und optimiere, dann kann ich damit eine billige Reichweite erzeugen, die mir hilft, Aufmerksamkeit zu erzeugen oder Reichweite zu erzeugen. Das hat erstmal nichts mit Journalismus zu tun. Natürlich kann ich KI da einsetzen. Die zweite Variante ist genau das, was wir gerade diskutieren mit diesem Burda-Heft. Ich nenne das mal Zweitverwertungskontent. Ein Verlag hat eine Menge Wissen und eine Menge im Archiv, das ich möglichst oft verwerten möchte, muss sogar als Geschäftsmodell. Es macht überhaupt keinen Sinn, einmal mit großem Aufwand Bilder zu produzieren und die dann einmal zu drucken und für immer im Archiv verschwinden zu lassen. Ich möchte diesen Content, den ich habe, so häufig wie möglich wiederverwerten können. Das heißt, die Idee zu sagen, für eine Zeitschrift wie Lisa ein Nudelheft zu produzieren. Bei Nudelrezepten gibt's auch Neuerungen, aber ich sage jetzt mal 98% aller Nudelrezepte gab es schon vor 20 Jahren. Das kann ich hervorragend zweitverwerten. Dieser Zweitverwertungskontent bietet sich natürlich an, weitgehend zu automatisiert zu werden, weil ich das Zeug im Archiv habe. Wenn ich die Daten, die dazu gehören, strukturiert habe, kann ich aus diesen strukturierten Daten sehr schnell in verschiedene Kanäle Medien ausspielen, mit relativ geringem Aufwand. Das ist aber, also da verschwimmt die Grenze zwischen Journalismus und reiner Content-Produktion. Und die dritte Ebene, das ist echter Journalismus. Da setze ich KI ein, um Dinge zu recherchieren, aufzudecken, die ich ohne Hilfe der KI vielleicht nicht gefunden hätte. Ein sehr prominentes Beispiel, das man auch auf YouTube findet, ist von der Hacker-Konferenz vom CCC, von der C37 mit Eva Wolfangel. Das ist eine Journalistin, die unter anderem für die Zeit arbeitet und sich ganz hervorragend mit KI und journalistischen Recherchen auskennt. Die hat einen Vortrag gehalten auf dieser Hacker-Konferenz, wo sie erklärt hat, wie sie eine KI ausgetrickst hat, um den Master und Initial Prompt rauszukriegen, um aufzudecken, dass diese KI trainiert wurde von einer Pharmafirma, um Medikamente zu verkaufen. Diese KI wurde von der Pharmafirma angelegt, um Menschen mit Angststörungen kostenlos zu beraten. Und das Perfide an dieser Geschichte war, dass dahinter eine Pharmafirma stand, die Medikamente verkaufen möchte. Dann hat sie in dem gleichen Vortrag auch erklärt, wie sie zum Beispiel die E-Mail-Adresse von Julian Reichelt recherchiert hat, um den zu fragen als Journalistin, eine E-Mail-Adresse, die nicht öffentlich auffindbar ist. Das ist hochspannend, sich das Video mal anzugucken. Das findet ihr auch auf YouTube. Und das sind drei völlig unterschiedliche Arten von Content-Verständnis. In allen drei Ebenen kann ich aber mit KI sehr viel mehr erreichen, als es bisher möglich war, wenn ich ein Grundverständnis darüber entwickelt habe, was KI kann und was sie nicht kann.
Simon, lässt du den Begriff Mittelklasse, den Hartmut gerade verwendet hat, dafür gelten, wenn wir gerade über den kleineren, den Snackable-Content oder zum Beispiel den Promotion-Content für ein YouTube-Video sprechen? Oder sind dir Sachen begegnet, die da auch schon richtig geil sind?
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Naja, also ich denke eigentlich, letztendlich kannst du auf YouTube alle diese drei Formen haben. Ne? Und alle diese drei Formen gibt es auch. Und ich sag mal, also vollwertig und ausschließlich produzierter KI-Content, den ich jetzt persönlich geil finde, habe ich auf YouTube jetzt noch nicht gesehen. Sachen, die unterstützt sind, also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ne, ich gucke mir ein Video an und plötzlich verstehe ich die Sprache von einer spanischen YouTuberin, einem spanischen YouTuber und ich spreche kein Spanisch, ne, dann ist das ja auch, also die Stimme in dem Fall dann KI generiert und das mag dann aber trotzdem voller Content sein oder was auch immer, oder ich kann zumindest gar nicht beurteilen, ob sie das wirklich gesagt hat oder nicht und es kommt für mich nah genug ran oder was auch immer. Aber dieses, ne, Thema irgendwie, sagen wir, Zweitverwertung, Clickbaiting, was auch immer. Ne? Also das ist der Teil, wo ich am meisten Content so in dem Bereich KI sehe, ne? Egal ob es jetzt in Form von Bots in Kommentaren ist oder in Form von tatsächlichen Content. Aber so, ehrlicherweise ist das jetzt halt auch nicht so der spannende Content, den sich Leute langfristig gerne angucken. Ne? Also auf TikTok vielleicht, maybe. Das ist ein anderes Thema.
Okay, lass uns mal einen kleinen Cut machen auf der Meta-Ebene, sonst sind wir zu philosophisch unterwegs. Ich würde mal gerne jetzt einmal komplett auf die andere Seite gehen, nämlich in die Alltagsproduktion und wir tasten uns dann von dort aus wieder höher. Ich würde nur gerne einen Satz zu der Frage, vielleicht habt ihr dazu auch, ich weiß nicht, ob ihr sie gelesen habt, zu der Frage des Zuhörers, Zuschauers über, was passiert denn eigentlich, wenn wir die KI nur noch mit KI-Content trainieren? Wer sichert dann noch die Qualität? Ich glaube, Simon hat einen Teil der Qualität, oder beide haben und auch hat einen Teil der Qualitätssicherung schon skizziert, nämlich Qualität ist in den meisten Fällen im Moment zumindest noch dann da, wenn der Mensch dem einen eigenen Spin gibt, wenn er was zugeben kann. Aber anekdotisch, ich habe zufälligerweise mit einem Unternehmen gesprochen, die eine abgeschlossene Umgebung gebaut haben für den Google Copilot aus Sicherheitsgründen und die jetzt nach einem Vierteljahr merken, der wird immer schlechter. Und sie sind dabei, das zu analysieren, woran das lag oder woran es liegt. Und haben festgestellt, es liegt daran, dass zwar viele damit arbeiten, die dem System aber kein Feedback geben. Und wenn zum Beispiel wenn man was promptet und es kommt ein Ergebnis, das Ergebnis stimmt in einem Detail nicht, dann ist der Routine-Arbeitsprozess der, dass die Leute sich den Text rauskopieren und nur den Teil ersetzen, der falsch ist. So, in dem Moment, wo ich rauskopiere aus Copilot und nicht kommentiere, also nicht sage, das war schlechter Content, in dem Moment denkt Copilot, das war guter Content und macht dann immer mehr von dem, was eigentlich falsch ist, weil die Feedbackschleife, ne, das ist wie mit Mitarbeitern auch, weil die Feedbackschleife fehlt. Also sehr, 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 sehr lustig. Ich weiß nicht, ob ihr es auch schon beobachtet habt, dass die Systeme schlechter werden. Aber ich glaube, im Moment müssen wir uns darum keine großen Sorgen machen, dass wenn sollten die irgendwann mal in ihrem eigenen Saft nur noch schmoren, verlieren sie einfach an Relevanz, oder?
Ich habe mir die Frage ehrlich gesagt zum Thema Midjourney letztens gestellt. Also wenn man jetzt so die Hände als Beispiel nimmt, ne? Also man hat Midjourney ja wahnsinnig viele Bilder von bizarren Händen irgendwie produziert. Ich habe mich gefragt, was passiert tatsächlich, wenn das Modell irgendwann auf sich selbst trainiert? Und dadurch einfach diese Artefakte irgendwann verstärkt werden, ne, weil es halt immer mehr Bilder sieht, bei denen Menschen halt ihre Hände haben und dann kommt das halt immer mehr. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für diejenigen unter uns, die ja im Kreativen weiterarbeiten wollen in Zukunft. Und ich denke, es braucht immer weniger Werkbank, ne? Also perspektivisch ist für die nächsten Jahre immer weniger Menschen, die Sachen zusammenhacken können, die irgendwie Photoshop mechanisch bedienen können oder, ne, oder PowerPoint oder was auch immer. Und immer mehr Menschen, die erkennen können, was gut und was schlecht ist. Und das, was du beschreibst, das Problem, das ist vermutlich auch ein eingebautes Problem wie diese Chatbot-Funktion. Also Copilot und Microsoft hat da vielleicht auch eine Chance, ne? Also eine tiefere Integration in Word zum Beispiel würde ja genau das fixen. Also wenn Copilot nicht nur in das eigene Fenster guckt, sondern halt in den Text und am Ende aus dem Text lernt, der am Ende abgespeichert und exportiert als PDF wird. Weil das Chat-Interface hat es zwar möglich gemacht, sehr, sehr einfach für jeden Menschen, auch ohne Programmierkenntnisse und so weiter, in diesen Austausch zu gehen. Und eigentlich je weniger Kenntnis du hast, desto einfacher fällt es dir am Anfang, weil du aufhörst, irgendwie zu versuchen, sehr technisch zu reden, sondern wirklich einfach mehr wie die Maschine das braucht. Aber ja, ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, weil das heißt, dass es mehr Menschen braucht, die erkennen, was gut und was schlecht ist und die das Ganze in die Richtung schieben können. Und das ist eigentlich gut für alle Kreativen.
Hat man noch einen Kommentar?
Also ich glaube, das ist ein Evolutionsprozess und im Moment merken wir ja schon, dass es zu viel schlechten Content gibt. Und schlecht ist ja relativ. Das heißt, es ist wie beim Goldschürfen, egal auf welchem Social Network oder in welchem Kanal du unterwegs bist, du musst eine Menge Kies beiseite spülen, um ein paar Körnchen zu finden. Und das ist auch eine Art von Medienkompetenz, dass man für sich Filtermechanismen etabliert, die es ermöglichen, halt nicht komplett überflutet zu werden. Ein Teil der Leute schaltet einfach ab oder reduziert ihre Zahl der Kanäle, die sie betrachten. Man spricht auch schon von Übervernetzung, also von einem bewussten Rückzug aus sozialen Netzwerken ins echte Leben, wie jetzt zum Beispiel hier. Du triffst echte Leute und sprichst mit richtigen Leuten, wenn auch im digitalen Raum. Das ist wieder Metaebene. Ich glaube schon, dass wir uns auch als Fachverlag sehr Gedanken darüber machen müssen, was die nächste Ebene der Mediennutzung ist und des Mediennutzungsverhaltens, weil ich schon glaube, dass dieser fast schon manische Glaube an Reichweite sich in der nächsten Zeit sehr stark verändern wird, weil die großen Plattformen dramatisch an Reichweite verlieren werden, aber auch Fachverlage. Das heißt, ich muss mir als Fachmedienhaus sehr gut überlegen, was mein Geschäftsmodell in Zukunft ist und wie ich meine relevanten Peergroups erreichen kann. Dass die Mechanismen werden sich verändern. Und das ist eine Geschichte, die musst du jetzt denken, damit du sie in 2 Jahren oder in 3 Jahren im Start haben kannst, weil klar ist, dass das Mediennutzungsverhalten in völlig andere Bahnen geht. Man kann stundenlang darüber diskutieren, wie schnell das gehen wird, wie abrupt. Wenn ich mir aber die Geschwindigkeit der KI-Entwicklung angucke, dann ist das schon relativ sportlich, was da gerade stattfindet, gemessen daran, wie langsam Verlage sind zum Beispiel in der Entwicklung.
Genau dahin kommt, daraus aus der Ecke kommt die nächste Frage, die beantworten wir gleich, aber lasst uns jetzt einmal den Schwenk machen in die Produktion, damit wir ein bisschen was Tacheles jetzt auch reden über, was wir eigentlich den ganzen Tag mit KI tun an der Stelle. Ich fange mal an mit einem kleinen Pitch, also genau das, was Hartmut gerade gesagt hat, suchen und erkennen jetzt mal jenseits der technischen Prozesse, wo ist denn eigentlich die Nische, in der mein Content gefragt ist? Bei uns beispielsweise, wir sind sehr stark oder wir diskutieren gerade in der Redaktionskonferenz extrem stark über, wir müssen noch mehr Meinung machen, wir müssen noch mehr polarisieren, wir müssen noch mehr emotionalen Content machen. Der muss vielleicht gar nicht unbedingt ausgewogen sein, das, was ich vorher sagte, der möglicherweise ist der AI-unterstützte Artikel viel ausgewogener, aber jemand, der Erfahrung in einer Branche, in einem Markt hat, kann ja auch mal zuspitzen und kann ja auch mal sagen, hier läuft was falsch oder so. Und dieser emotionale Kontext, der natürlich auch an einer Person dann oder an einem Medium als Absender hängt, der könnte zumindest mal mittelfristig noch ein bisschen tragfähiger sein. Als Anfangsfrage in Richtung Produktion gefragt mal zu euch beiden, weil das ist was mir in allen Gesprächen begegnet und das kommt ja jetzt auch gerade so ein bisschen aus der Teilnehmerfrage raus. Habt ihr beide für euch diesen Moment erlebt, wo ihr dachtet, zum Beispiel am Anfang bei ChatGPT, ja, ganz nett, aber eigentlich kann es nicht viel, ich lege es wieder zur Seite. Also mir ging es zumindest so.
Nee, ehrlich gesagt, ich war hart blown away und hab, also es war so eine Mischung aus so hoch und tiefs, aber ich muss sagen, also ich hatte, als ich das, wann war es, Oktober, November, ne, 22, glaube ich, als da habe ich es zumindest, glaube ich, zum ersten Mal irgendwie so realisiert, dachte so, holy shit, und es ist vor allem so viel mehr besser geworden. Deswegen muss ich sagen, diesen Moment, dass ich es irgendwie so weggelegt habe, hatte ich damit nicht. Das habe ich mit anderen, mit so Tools, die darauf aufbauen, ganz oft. Also so, keine Ahnung, eine Lösung, die irgendwie Videoschnitt für dich macht. Also so S&Ms rausschneiden. Dann gucke ich mir das an und denke so, klingt echt ganz schön scheiße. Und dann lege ich es erstmal wieder weg und dann guckt man so ein Vierteljahr, halbes Jahr später und denkt so, ah, okay, ja, jetzt ist es irgendwie brauchbarer.
Mhm. Hat man bei dir?
Es ist bei uns ähnlich. Also wir haben, dadurch, dass wir eine Arbeitsgruppe haben, die das relativ strukturiert untersucht, was geht und was nicht geht, haben wir sehr schnell sehr viele Tools zur Seite geschoben, weil wir festgestellt haben, die Ansätze sind hochspannend und man versteht auch, was möglich sein wird, aber das ist noch nicht konkret einsetzbar. Speziell vor einem Jahr, als wir damit begonnen haben, hast du halt relativ schnell, also ich hätte damals auf LinkedIn 3, 4 Versuche gepostet von Prompts in DALL-E, also das ist ja die Bildgenerierungsmaschine von OpenAI, und die Ergebnisse mit Fahrrad-Content, die Ergebnisse waren so lächerlich, dass dann sofort Fragen kamen, was soll denn daran bitte revolutionär sein? Dann sage ich, darüber müssten wir im Detail reden. Das heißt, wenn du ein gewisses Grundverständnis hast von dem, was notwendig ist, um auch selbst schlechte Bilder so zu generieren mit einer Textbildgenerierung, dann verstehst du schon, was da für eine Wucht drin steht oder was du da für einen Sprengstoff hast. Die konkrete Nutzbarkeit kommt jetzt erst. Also wir merken jetzt, dass mit Midjourney Bildergebnisse möglich sind. Ich nenne nur mal den Generative Fill. Wir hatten früher unglaublich viele Bilder, die wir gerne.
Erklär mal kurz in 2 Sätzen, was es ist.
Genau, das erkläre ich kurz. Wir hatten früher, wenn wir ein Titelbild von einer Zeitschrift machen wollten, in einem bestimmten Format, Höhe mal Breite, häufig das Problem, dass das Motiv eigentlich toll war, aber der Hintergrund hatte leider nicht die richtige Jahreszeit. Wenn du im Frühling, im Herbst oder ein Winterbild machen willst, geht nicht. Oder es fehlt dir an der rechten Seite leider eine komplette Spalte oder der Hintergrund ist zu unruhig und deswegen ungeeignet für Titeltexte oder. Also Medienproduktionsdetails. Jetzt kannst du mit Generative Fill fehlende Bildbestandteile in Sekundenschnelle dazuklicken. In Adobe, also in der Creative Cloud mit den entsprechenden Werkzeugen, ist das Firefly, aber es geht auch, es gibt mit eine Menge andere Tools. Das heißt, du entwickelst dann als Arbeitsteam eine Mechanik, wo du zum Beispiel sagst, wir rendern zunächst mal, wenn wir über Hintergründe sprechen, in Midjourney oder wo auch immer, unseren Background, ohne die Objekte und rechnen die Objekte dann rein. Das macht dann vielleicht noch ein Grafiker, damit das richtig geil aussieht. Wir haben das früher übrigens, als wir Werbung gemacht haben für die Autoindustrie, für Audi habe ich lange gearbeitet, genauso gemacht. Du bist früher mit der Karre nach Südafrika geflogen und hast vor Ort ein Shooting gemacht. Das findet längst nicht mehr statt. Mittlerweile werden die Autos gerendert in 3D, auch die Interieurs, und die werden dann reingebaut in virtuelle Landschaften. Die sehen natürlich täuschend echt aus und das ist ja auch die Spielregel, dass man es nicht erkennen darf. Und da sind wir dann sehr schnell bei der Diskussion, was musst du sagen, was künstlich ist und was musst du nicht sagen. Aber de facto, wenn man ehrlich ist, leben wir ja schon seit 10 Jahren in einer Welt, die zunehmend virtualisiert wird. Das heißt, die Menschheit gewöhnt sich bereits daran, also Meta und das Metaverse ist ja nur so eine Ausprägung. Die Menschheit gewöhnt sich gerade daran, dass wir Multirealitäten haben. Das heißt, dass wir unterschiedliche Wirklichkeitswahrnehmungen haben. Das ist einerseits wieder eine super dystopische Vorstellung und Gefahr, aber andererseits ist das auch für Medienproduktion natürlich eine super große Chance. Also wenn ich mir das Handelsblatt angucke, zum Beispiel mit den Aufmachern, mit denen die arbeiten, du erkennst, wie viel die schon mit Generative AI arbeiten. Das sieht man einfach. Und es ist aber kein Schaden, weil da einfach Gedanken visualisiert werden, die früher nur mit großem Aufwand so zu rendern gewesen. Ich finde, dass es ist gleichzeitig Bedrohung und Chance.
Ganz kurz zwei Anmerkungen dazu. Es gibt ein super witziges Video, das mir gestern begegnet bei YouTube. Ich weiß leider nicht, wie es heißt, wo bei den Videoshootings tatsächlich mit einer Art Roboter-Auto gearbeitet wird, also ein Universalauto mit Mapping Points, wo dann tatsächlich sowohl ein BMW als auch ein Mercedes als auch ein Toyota drauf gemappt werden können. Das heißt, das Shooting hatte mit dem echten Auto nichts zu tun, aber die Bewegungsabläufe, Bremsen, keine Ahnung was, waren dann mit einem, und ich glaube sogar ferngesteuerten Roboterauto. Das war sehr, sehr, sehr witzig. Aber ich wollte auf einen Punkt hinaus mit dieser Eingangsfrage, nämlich, also wenn es euch beiden nicht so begegnet ist, mir ist es also signifikant so begegnet. Ich konzentriere mich ja ganz stark auf Text und ich kam überhaupt nicht am Anfang und bis heute eigentlich nicht in die Verführung, mir von ChatGPT einen Text schreiben zu lassen. Heute geht es besser, das weiß ich. Wenn ich ein Set an Daten reinbriefe und einen bestimmten Stil vorgebe. Wobei ich glaube, das Herstellen dieses Sets an Daten bei mir, ich schreibe relativ schnell, ähnlich viel Zeit in Anspruch nimmt, wie den Text dann selbst zu schreiben. Ob da ein qualitativer Unterschied ist, weiß ich nicht. Was ich aber in vielen Gesprächen erlebt habe, es waren ganz, ganz viele Menschen, haben wir auch erlebt bei der Fahrradkonferenz Hartmut, ganz viele Menschen, die Idee des Codes probiert haben mit einfachen Prompts, mit dem, was man so aus der Umgangssprache heraus mal probiert. Und da sind diese Systeme tatsächlich ziemlich banal. Sie sprechen, das sieht man auch bei sowas wie Copilot, benutzt, wenn man höfliche Anrede reinschreibt, benutzt immer die gleiche Formulierung. Du erkennst in einem Firmennetzwerk immer, wer die KI zum E-Mail-Schreiben benutzt und wer nicht. Und das Spannende ist, man muss über diesen einen Tipping Point und über diesen Grenzpunkt einmal hinwegkommen. Man muss einmal reingehen, sich vielleicht mal einen halben Tag Zeit nehmen und wirklich Prompts kopieren, die andere schon ausprobiert haben, um zu sehen, dass man über diese Mittelqualitäts-Content-Schwelle hinweggehen kann. Und ich glaube, wenn ihr Zuhörer, Zuschauer uns dreien glaubt, die mit diesen Systemen sehr viel arbeiten, es kann definitiv guten Content produzieren. Also es gibt nicht die Schwelle, natürlich bei einem neuen Tool, ja, wenn es noch nicht qualitativ insgesamt gut genug ist, aber bei denen, die da sind, gibt es immer diese Schwelle, wo der professionelle Einsatz beginnt und er ist heute definitiv möglich. Simon, wie sieht's bei dir aus? Wo in deiner Videoproduktion spielt KI eine Rolle?
In allen Produktionsprozessschritten, glaube ich, so ein bisschen. Im Moment noch am wenigsten am Set, logischerweise, wo wir drehen, noch. Es fängt natürlich an bei der Recherche. Ne? Du hattest es in der Anmoderation so ein bisschen angerissen, dass wir auch Content-Lücken versuchen zu identifizieren. Da setzen wir letztendlich nicht die generative KI, sondern die Large Language Models, die dahinter stehen, ein, um eben Cluster zu erstellen, Zielgruppen zu entdecken und zu verstehen, wie die sich verhalten auf YouTube, wo die wo Lücken bleiben im Content und die man dann eben füllen kann mit Inhalten. Das geht in der Nische mit Fahrrädern, das geht in den größeren Teilen natürlich auch, aber je weiter
und hast du gehört, dass der Fahrrad gerade als Nische bezeichnet hat? Das ist ja krass.
Fahrrad eine Nische. Die Fahrradindustrie hat 7-8 Milliarden Umsatz, die Autoindustrie 400 Milliarden. Also das ist eine Nische, seien wir ehrlich.
Und gut. Vor allem, jetzt ist ja auch nicht die Frage, wer ein Fahrrad hat oder kauft, also nicht in Market für ein Fahrrad oder ein Fahrrad besitzt und so weiter, sondern wer denkt bei Content über Fahrrad nach. Und das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied. Also auch Automotive kann ja eine Nische sein als Content, weil ich habe auch ein Auto, ich gucke mir keine Autovideos an. Ne? Also deswegen, ich bezeichne außerdem alles als Nischen, was nicht Mainstream ist. Ne? Und der Mainstream ist so dieser Mischmasch, wo man nicht genau sagen, also zumindest automatisiert nicht genau sagen kann, was es ist. Wo es halt den Menschen schwerfällt zu sagen, ist das jetzt ein Gaming-Video? Weil eigentlich redet die Person parallel eigentlich gerade über was anderes. Ne? Also das ist ja auch das, was du eingangs sagtest mit den Videos, die wir dann nicht zuordnen können und so weiter. Genau, ne? Und also da setzen wir es ein, um zu entdecken, wo sollten wir hingehen. Wir machen es jetzt auch immer mehr, dass wir auch versuchen, bei den Fragestellungen eine Mischung aus Scraping und Generieren, zum Beispiel auf gute Fragestellungen zu kommen, die wir dann in Keywords umwandeln können, um dann das Suchvolumen darüber zu ziehen. Weil, man kann halt einen besseren Startpunkt finden, wenn man die KI erstmal schon mal zum Beispiel Themen vorgenerieren lässt. Und dann in der Postproduktion natürlich, also zum Beispiel für Thumbnails ist Midjourney sicherlich noch nicht das, was uns das Thumbnail generiert. Wobei ich es mit den Hintergründen eine wirklich sehr, sehr schöne Idee finde. Sondern es ist eher so, dass wir damit halt Drafts erstellen. Also gerade das, was früher gezeichnet wurde, also eine Skizze gemacht wurde oder sich jemand, ein Mockup überlegt hat, das kann man jetzt halt dann schon mal so ein bisschen generieren lassen. Und dann hat man fürs Set zum Beispiel ein besseres Briefing, um zu sagen, so haben wir uns den Shot vorgestellt und dass die Einstellungsgröße oder wie auch immer.
Über Storyboarding haben wir beide auch gesprochen, ne? Also das ist schon, also dieses, so schön es ist, wenn es Leute gibt, die talentiert Storyboards zeichnen können. Aber dieser Teil, der dann letzten Endes ja nur die Grundlage des kreativen Outputs ist, der kann schon gechallenged werden. Ich sag mal andersrum, Leute, die bisher keine Storyboards gemacht haben, können heute leicht Storyboards machen. So.
Genau. Und ich glaube, das ist auch dieses ganze Toolset und Thema. Ich habe dann so ein bisschen die Fragen reingeguckt, wie befähigt man sozusagen auch das Team dazu, irgendwie begeistert, mit dem Ganzen umzugehen. Am Ende, als ich angefangen habe mit Filmemachen, da gab es noch Flame Artists. Das waren diejenigen, die am Flame, das war so ein 10.000 Euro Gerät, mit dem man Titel eingestellt hat in Videos. So, und ich habe halt auf Premiere, weiß nicht, 6 oder 7 damals gelernt und dann irgendwie danach Final Cut erst 1 und dann 2. Und war halt so, ich kann die Titel doch hier einfach reintippen und es funktioniert ja schon. Und ne, das war sozusagen so dieser Bruchpunkt, wo es irgendwie diesen Job aber noch gab. Oder als ich habe angefangen zu lernen, noch so Kameras, die halt ne, irgendwie, also ja, die waren dann schon so digital, aber die hatten halt natürlich noch die Bänder drin und 1000 Knöpfe und Einstellungen. Und dann kam irgendwie, als ich dann fertig war mit dem Studium, irgendwann so die Spiegelreflexkameras. Ja, die ersten, ne, die halt dann einfach wirklich diesen einen Button und ansonsten die Fotoapparat funktioniert.
Und die also digitale Spiegelreflexkameras, wie man sollte man dazu sagen. Spiegelreflexkameras glaube ich schon vorher.
Nein, es gab auch digitale schon vorher, aber die filmen kann, meine ich jetzt explizit. Ne? Die, ich glaube, damals war das Canon 5D Mark II, die dann tatsächlich das erste Mal Video konnte, diese Unschärfen sozusagen geil machen konnte, die man sonst vorher nur auf große Filmkameras hatte. Anyway, worauf ich hinaus will, ist, ne, also diese Tools befähigen, genau wie du sagst, ne, Menschen, die das vorher, ich code jetzt, ich habe Python gelernt, darüber, dass ich mit ChatGPT gesprochen habe, anstatt mich in irgendwie eine Class zu setzen und mir das irgendwie an irgendwelchen Tutorials beizubringen, habe ich es halt an den Projekten gemacht, die wir halt tatsächlich auch einsetzen können. Und ich glaube, das ist halt eine total tolle Sache. Und ja, der Storyboard-Artist, wenn der gut zeichnen kann, hat er halt sicherlich auch andere Jobs, die er machen kann. Aber wir reden ja auch nicht über Werbung, sondern über Content. Und in der Werbeproduktion, wo ich 30 Leute am Set habe, wo ich eine riesige Prozesse habe, ist das ja auch völlig in Ordnung, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die ganz, ganz viele unterschiedliche Jobs machen. Und wo es auch diese, also da sicher auch die vielen Teile das Ganze besser machen. In der Content-Produktion erlebe ich oft das Gegenteil. Je mehr Beteiligte wir haben, je mehr Stellschrauben, je mehr Übergaben, desto langsamer wird der Prozess, desto schwerfälliger und desto schlechter wird das Ergebnis. Weil wenn der Kreative oder die Kreative eine Vision hat und dann aber erstmal wie einen Storyboard-Artist kommunizieren muss und die muss es zu und dann übersetzt es wieder die Kamera und so weiter. Ich meine, wie lange wird denn dann der Prozess? Ne? Also gehen los, wir drehen ein Video und dann kommen wir wieder und dann geht's live. Ne? Und dann lernen wir, das nächste wird besser. Und das ist der, also jetzt übertrieben gesagt, der Prozess, ne, den wir brauchen für Content-Produktion. Und dafür ist das ein Riesen-Win.
Ich möchte das kurz, bevor wir in die letzten 5 Minuten gehen, wo wir noch versuchen, das ein bisschen abzurunden, einmal übertragen auf die Frage, die wir gestellt bekommen haben. Ist es Chance oder Risiko? Natürlich ist da ein Risiko drin, beziehungsweise eine Veränderung von Arbeitsabläufen. Das heißt, es wird den einen oder anderen Arbeitsprozess weniger geben. Der wird obsolet werden. Ich glaube, Simon hat vorher vom Excel-Schubser gesprochen, wobei gerade meine Frau sich heute den ganzen Morgen darüber amüsiert hat, dass sie ChatGPT dazu gebracht hat, schöne Tortengrafiken in Excel zu erstellen. Also insofern auch dabei kann ChatGPT helfen. Aber auf der anderen Seite, und das glaube ich, ist der wesentliche Trigger, um ein Team oder auch einen einzelnen Mitarbeiter dazu zu bringen, diese Dinge zu adaptieren oder zumindest auszuprobieren, ist, wenn man mit einem Painpoint anfängt. Man guckt sich an, was in den Prozessen, die wir heute machen zur Content-Produktion, ist zäh, was läuft schief. Hartmut hat darüber gesprochen, dass sie falsches Bildmaterial haben oder kriegen mal von einer Agentur oder so. Dann ist der zähe Prozess, ich muss zu denen zurück, muss da anrufen, da ist gerade keiner, weil sie gerade auf Betriebsausflug sind. Und wann kriege ich eigentlich dieses Bild? Wenn ich diesen Painpoint umgehen kann und sagen kann, es gibt da draußen Tools, wo ich das Bild so modifizieren kann, dass es die Qualität hat, die ich brauche, mal Copyright-Thema außen vor gelassen an der Stelle, dann ist das ein Gewinner. Bei uns ist es in der Reihenfolge, wir machen das Thema Transkription von Interviews komplett durch die KI, weil es einfach eine Stunde Zeit spart. Natürlich muss man da nachher drüber gehen und die Formulierung polieren und so weiter, aber das muss man ja sowieso immer. Aber das reine blöde, stupide Abtippen ist weg. So, das ist Nummer 1. Dann übersetzen natürlich, sollte es was zum Übersetzen geben. Dann das Thema Transkription, Pressemitteilung. Das ist durchaus bei uns umstrittenes Thema, weil die Leute sagen, ja, das ist tatsächlich KI-generierter Inhalt. Wir haben für uns die Überzeugung gewonnen, dass wenn es um Pressemeldungen geht, also wirklich nur die Information aus der Industrie zum Zuschauer, zum Leser zu bringen, dann geht es nicht um die Schreibqualität, sondern es geht um die Fakten, die da drin stecken. Die müssen stimmen. Und wenn der Autor Ahnung von diesem Thema hat, dann setzt er da oben drauf eine spannende Überschrift, einen guten Vorspann, der dieses Thema einordnet, und danach kommen die Fakten. Auch völlig problemlos. Dann das Thema Bildbearbeitung. Wir sind eine kleine Redaktion. Wir haben keine eigene Bildredaktion. Da müssen wir immer warten, bis der Zentralgrafiker Zeit hat. Oder wir machen Dinge selber. Da geht es um Bilder vermaßen, um Bildformate ändern von einem Hochformat Handy-Shot auf ein 16:9 zum Beispiel. Bei uns sind alle Bilder 16:9. Das liefern dir PR-Agenturen fast nie. Musst du immer dran arbeiten. Also es findet in diesen ganzen Bereichen der Wertschöpfung heute schon statt. Und alles Bereiche, wo ich meine über 60-jährigen Mitredakteure locker dazu gebracht habe, diese Tools einzusetzen. Rechtschreibkorrektur ist noch ein wichtiges Thema. Weil sie alle gesagt haben, jawohl, da gibt es was zu verbessern in meinem Arbeitsablauf. Ich verstehe auf Anhieb, meine Arbeit wird leichter oder qualitativ besser durch den Einsatz solcher Tools. So, dann gehen wir noch einen letzten kleinen Schritt zu neue Ideen in der Content-Kreation. Hartmut, du hattest angesprochen, wir können neue Dinge ausprobieren, wir können experimentieren und vielleicht tatsächlich uns auch ein bisschen an eine neue Welt adaptieren mit dem, was wir Content-wise machen. Ganz konkret, welche Idee habt ihr zur Zukunft des Journalismus bei euch?
Also ich glaube, das, was wir die ganze Zeit so lapidar Transformation nennen, bedeutet, dass sich das Mediengeschäft mit seinen Erlösmodellen, also wir sprechen ganz knallhart über Geschäftsmodelle, die Monetarisierung von Reichweite und die Monetarisierung von Inhaltequalität. Deswegen ist auch so wichtig, dass man darüber spricht, was man unter Inhaltequalität eigentlich versteht und wer bereit ist, dafür noch Geld zu bezahlen, dass diese beiden Modelle zur Disposition stehen, weil sich das ist ja ein Prozess, der eigentlich schon seit 20 Jahren anhält. Die Content-Produktion, die Hürden, die notwendig sind, um zu publizieren, werden immer niedriger. Und die sind mittlerweile derart inflationiert, dass man jetzt auch ohne eigentlich etwas zu sagen zu haben, mit keinem Aufwand Content produzieren kann, der sehr hochwertig wirkt oder aussieht. Und das dazu führen wird, dass das Medienproduktionsgeschäft in sich völlig verändert. Hubert Burda hat 2007 gesagt, lousy pennies sei das, was man im Internet erlösen kann. Es ist eine ganze Internet-Content-Wirtschaft entstanden, die aber nach anderen Mechanismen funktioniert als die Printwirtschaft. Und wir machen immer noch gedruckte Bücher, und die im Buchhandel sind. Ich glaube auch nicht, dass das verschwinden wird. Aber der Mix verändert sich und die Geschäftsmodelle verändern sich. Das heißt, um die Frage zu beantworten, lieber Frank, wir denken darüber nach, wie wir mit unserem Fachwissen, das wir haben über Fahrrad, die Leute individueller, personalisierter und exakter erreichen können. Jemand, der oder die ein E-Bike kaufen möchte, hat ganz andere Fragestellungen als jemand, der ein Radrennen gewinnen möchte. Ich möchte eine App bauen, wo beides möglich ist. Das heißt, ich möchte den Leuten, die sich für das Thema Fahrrad interessieren, eine technische Möglichkeit, eine App an die Hand geben, die eine Art Coach und Gesprächspartner sein kann. Das ist kein Medium.
Genial, witzig, weil mein Sohn hat sich gestern bei der Senders-Akademie angemeldet und die haben ein WhatsApp-Coaching, also nicht KI-basiert, sondern den Coach, den Fahrradtrainer in der Hosentasche, hat jetzt mit unserem Thema nicht so viel zu tun, ist aber eine gigantische Nutzung der neuen Möglichkeiten.
Also, Simon, mein Simon,
wir müssen langsam zu Ende kommen. Lass Simon auch noch einen Satz sagen, wie er seine YouTube-Produktion verändert. Oder auch seine Agentur.
Finde auch, dass die Diskussion zum Businessmodell super spannend. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das Thema Zielgruppe hier, also ob ich das jetzt hier richtig matche, weil das Thema Businessmodell ist für uns natürlich auch die größte Fragestellung, nur eben ganz anders, als Hartmut gerade geschrieben hat. Weil wir verkaufen im Moment Ideen, indem wir unsere Zeit verkaufen. Und das ist halt beschissen, wenn die Zeit, die man braucht, um diese Ideen zu Papier zu bringen, in die Wirklichkeit zu bringen, immer schneller geht. Das heißt, das gesamte Agenturmodell ist komplett nicht mehr tragfähig, wenn KI diese Zeit einfach anders sozusagen anders strukturiert. Und damit müssen wir uns beschäftigen. Wir müssen uns beschäftigen, wie wir aus dem, was wir verkaufen, also der Idee, sage ich jetzt mal im einfachsten Sinn, das kann auch ein Film sein, was auch immer, ne, ein Produkt machen, das wir verkaufen, das einen festen Preis hat, ähnlich wie ich ja für mein iPhone auch nicht bezahle, was das Material kostet und die Zeit, die es gebraucht hat, zusammenzuschrauben, sondern den Preis, den Apple da halt dran gehängt hat, und dann ist es halt egal, müssen wir unsere Agenturleistungen, und damit meine ich die ganze Branche, ne, auch so zu Produkten umbauen und umstrukturieren. Und das ist erstmal der größte Thema Business Impact. Es hat auch wenig mit der Content-Produktion selbst zu tun, weil die, ne, haben, da haben wir so viel jetzt drüber gesprochen, wie die überall geimpactet wird. Wie gesagt, ich finde den spannendsten Teil, massive Mengen an Daten auswerten zu können und ein viel, viel besseres, großes Verständnis zu haben von dem, was passiert. Ne? Also, weil dann ist das, was Hartmut gerade gesagt hat, möglich, ne, dass ich eine App baue, die für beide catert, die eigentlich mit eigenen individuellen Algorithmus sozusagen hat für jeden Nutzer, jede Nutzerin, weil vielleicht gibt es die Rennfahrerin, die aber eine Gehbehinderung hat und deswegen mit einem E-Bike rennen will oder was auch immer. Ne? Und für die kann mein Content dann getailert sein. Warum von den Klischees ausgehen, die wir im Kopf haben, was eine Zielgruppe angeht? Zielgruppe findet sich dann, wenn man den Content entsprechend sozusagen zusammenstellt.
Das ist schön, dass du das zum Schluss sagst, Simon, weil das ist ja sowieso dein Spezialansatz, als ich dich gefragt habe, was einen guten YouTuber ausmacht. Ist immer der, der erstmal den Content macht, der ihm Spaß macht. Und Zielgruppe und Monetarisierung werden sich dazu finden. Vielen Dank an euch beide. Wir könnten stundenlang weitermachen, aber das wussten wir vorher. Wir haben hoffentlich so ein bisschen rübergebracht, dass wir A, alle drei extrem dran glauben, dass Generative AI alle Prozesse ein Stück weit verändern wird. Manche mehr als andere. Wir glauben auch daran, dass es mitunter Produkte besser machen kann. Wir glauben auch daran, dass jeder Mitarbeiter diese Tools sich angucken sollte und gucken sollte, wo er seine Arbeit erleichtern oder verbessern kann. Dadurch, weil es funktioniert in allen Bereichen. Selbst wenn man da in den ersten 5 Minuten nicht hinkommt, dann muss man halt ein bisschen länger dranbleiben. Aber glaubt uns, die Dinger sind schon gar nicht so schlecht. Und jetzt könnt ihr nur noch Sachen ausprobieren, Zora euch angucken, die Arte-Doku angucken. Vielen Dank, Hartmut. Vielen Dank, Simon.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends vom März 2024. Es diskutierten der Journalist und Berater Frank Puscher mit Hartmut Ulrich, CEO von BVA Bike Media, und Simon Kaiser, YouTube-Creator und Geschäftsführer bei KleinAber. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.